Ja, liebe Geschwister, ich darf euch wieder herzlich begrüßen. Letztes Mal war ich, glaube ich, im August bei euch und darf heute wieder bei euch sein. Ihr kennt ja den Vers, den habe ich mir jetzt noch nicht ausgesucht aus der Predigt, wo es da heißt, und das passt auch gut zu Weihnachten, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und das wissen wir, das geht darum, dass Jesus den Himmel verlassen hat für uns. Er ist arm geworden, damit wir reich würden. Und das hat auch was zu tun mit unserer heutigen Predigt. Und zwar, das Thema ist ungewöhnlich. Ich habe da mal ein Buch gelesen, das heißt, wo dein Schatz ist, Punkt, Punkt, die Freude am Geben entdecken. Das heißt, heute geht es ums Geld. Und das ist was, was ungewöhnlich ist, weil man eigentlich kaum über das so direkt predigt, gell? Und ich komme ja aus den Brüdergemeinden und bei uns ist so, dass da so ganz im letzten Eck steht eine Kasse und da haut jeder eine und einmal im Jahr hört man einen Finanzbericht und wie es so ungefähr ausschaut. Aber es ist letztlich ein Thema, das sehr selten behandelt wird, und zwar aus dem Grund außer, weil bei uns ja die meisten aus dem Katholizismus kommen, und da gibt es ja den berühmten Klingelbeutel, oder? Wo so, der hat so ein Gluckerl, und dann hat man da was rein. Und das wollen die Leute nicht. Sie sagen, wenn wir da jetzt was durchgehen lassen, durch die Gemeinde, also das ist verpönt. Ich bin selbst ein Fan von dem, dass es durchgeht, dass man bewusst gibt, aber was für euch ganz normal ist, was für die meisten Gemeinden in der Welt ganz normal ist, dass einfach ein Korb durchgeht oder ein Sog oder sonst was, ist bei uns verpönt. Einfach aus dem Grund, weil die Leute sagen, wir wollen keinen Klingelbeutel. Es muss jeder das geben dürfen können, was er selber will. Aber das sehe ich bei euch auch nichts anderes, nicht? Und das ganze Thema wird so umgangen, eben auch ein bisschen aus der Angst, außer, ja, es ist sowieso eben die Sektenverschreierei da, und das dann nicht heißt, wir wollen das Geld von den Leuten. Könntest du das nachvollziehen, was ich damit sagen will? Also man möchte eigentlich da nicht, weiß gar nicht, drüber reden. Es kommt immer genug zusammen. Wenn ich dann die Autos vor der Gemeinde sehe, wundert es mich, dass nicht mehr zusammenkommt. Und das ist überhaupt ganz erstaunlich. Also dem Alten Testament sind ungefähr, eigentlich ein bisschen mehr, mit allen Steuern drumherum, haben sie so ungefähr Abgabenquote gehabt von zwischen 20% und 25%. Einmal haben sie für den Herrn abgegeben, das war der Zehnte. Dann kann es aber nur andere Abgaben geben. Und wenn wir heute schauen, was uns der Staat abluchst, sage ich einmal, dann liegen wir nicht bei zwischen 20% und 25%, sondern ungefähr bei durchschnittlich, glaube ich, 42 ist momentan die Steuerbelastung. Und wenn wir dann zum Billa einkaufen gehen, sind wieder 20% weg. Das heißt, du kommst eigentlich auf ungefähr 60-70%, was wir von dem wieder zurückgeben oder was wir gar nicht kriegen, weil der Arbeitgeber behält es ja ein und gibt es dann weiter. Bei mir ist es aber schwierig, weil ich ja selbstständig bin bis Ende des Jahres. Da ist das irgendwie blöder, da hast du so Vorauszahlungen. Und wenn es nicht so gut rennt, das Geschäft, dann ist es eigentlich ein Horror, weil du ständig zahlen musst, auch schon voraus. Und wenn es gut rennt, das Geschäft, dann ist es auch deppert, weil du ganz viel Nachzahlungen hast. Also du hast ja irgendwelche Papiergewinne, aber kein Geld. Also geht es viel kleine Selbstständige, die einfach, es ist wirklich nicht leicht, was du denkst, boah, jetzt sind eh schon solche Abgaben. Und kaum geht's gut, zahlst, wenn's nicht gut geht, zahlst trotzdem im Voraus und vielleicht kriegst du dann wieder was zurück. Also, es ist einfach mühsam. Das ganze Thema macht uns eigentlich nicht sehr viel Freude. Und das Komische ist aber, dass wahnsinnig viel Geld da ist. Also, wenn's du halt, du fliegst nach Ägypten, du fährst in die Tschechei oder egal was, Bulgarien, Rumänien. Also, bei uns jetzt, das ist unglaublich. Auch geschichtlich, rein von der Geschichtlichkeit her, von dem, was in der Geschichte zu sehen war, so einen Reichtum hat es eigentlich noch nie gegeben, wie es bei uns halt in der Gesellschaft ist. Es ist unglaublich. Aber das weiß man nur, wenn man eben andere Länder kennt oder wenn man eben die Geschichte kennt, bei uns war ja auch bis ins 20. Jahrhundert hinein bitterste Armut. Es hat Menschenschichten, Bevölkerungsschichten gegeben, die völlig verarmt sind. Eigentlich kann man sagen, erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist es so richtig aufwärts gegangen und das, was wir heute gewohnt sind, was heute für uns selbstverständlich ist, ist noch gar nicht so alt, weil das ist, kann man sagen, 60er, 70er Jahre, wo es so richtig losgegangen ist und wo eigentlich dann durch das System der sozialen Marktwirtschaft, nennen Sie das, wo der Staat Geld einnimmt und das Geld aber nicht nur einnimmt, sondern in gewisser Weise umverteilt. Das heißt, der, was viel Geld verdient, zahlt viele Steuern, der wenig Geld verdient, zahlt wenig Steuern bis gar keine Steuern und hat aber trotzdem das ganze Plus der Gesellschaft. Bildung, Gesundheitswesen, diese ganzen Dinge stehen auch dem Menschen offen, der an und für sich das nicht bezahlen könnte. Das nennt sich dann diese Umverteilung. Das heißt, es wird ein bisschen ausgeglichen durch den Staat. Und dieses System finde ich sehr gut, auch wenn dann das Herz blutet, wenn man die Steuererklärung wieder durchschaut. Es ist prinzipiell sehr gut, weil dadurch der allgemeine Wohlstand viel höher ist als woanders. Also das System der sozialen Marktwirtschaft gleicht wieder aus und ermöglicht es dadurch, dass der Staat viel Geld zur Verfügung hat für Soziales oder überhaupt, damit er das ganze Schulungswesen, Gesundheitswesen und so weiter, dass das überhaupt bezahlt werden kann. Und dadurch haben auch die Zugang zu dem, die sich das nicht leisten könnten. In anderen Ländern ist es ganz anders. Brasilien zum Beispiel, habe ich gerade wieder gehört von einer Schwester, die bei uns lebt. Tja, wenn du da kein Geld hast, da brauchst du nicht zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus. Oder wie es oft ist, da wirst du, wenn du da drinnen liegst, versorgt dich die Verwandtschaft. Die bringen dir Essen und Trinken. Und du kannst froh sein, wenn du einigermaßen ein bisschen behandelt wirst. Also da regiert immer noch das Geld, die Welt. Und da sterben auch Menschen. Sogar in Amerika ist es so, wenn du keine Versicherung hast, ist hochproblematisch, dass du überhaupt behandelt wirst. Und teilweise werden die Menschen abgewiesen, einfach nur weil kein Geld da ist. Das kennen wir so nicht. Und in dem Sinn dürfen wir dankbar sein. Und jetzt schauen wir mal, ist es in der Bibel auch so, dass da irgendeine Kosten im Eck aufgestellt wird und dass das Ganze ein Tabuthema ist, das Geld? Nein, ist es nicht. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, die Freude an Geben entdecken. Und da möchte ich euch heute ein bisschen was berichten, was uns die Bibel ermutigt, auch zum Geben. Die Gaudi ist ja das, je mehr Geld man hat, desto mehr hängt man dran. Beziehungsweise man hat eigentlich, der, was Millionär ist, hat trotzdem wieder das Gefühl, dass er zu wenig hat, weil er einfach in einer anderen Dimension lebt. Und ich kenne auch reiche Leute und du hast nicht das Gefühl, dass die das Gefühl haben, dass sie im Überfluss sind, sondern sie sind wieder an der Grenze, weil sie einen anderen Standard haben, weil einfach mehr Geld gebraucht wird, weil der Lebensstil so hoch ist, dass eigentlich wieder... Es sagt mir vor kurzem gerade, der wirklich reich ist, sagt zu mir, er hat sich jetzt damit abgefunden, dass der Lebensstandard, den er jetzt hat, dass er da nicht mehr weiterkommt. Und dann denke ich mal in meinen Teil, weil man denkt, wer hat schon so einen Lebensstandard wie du? Aber man sieht, das ist so, das Geld, auch wenn wir es jetzt haben in unserer Gesellschaft, im Großen und Ganzen, ne, dass dann eigentlich wir auch dadurch gar nicht glücklicher werden. Das ist ja das Interessante. Das Geld macht nicht glücklich. Und darum hat auch dieser Bruder dieses Buch geschrieben. Er möchte uns als Christen zeigen, was wir mit dem Geld tun können, wie wir Freude dadurch bekommen, dass wir loslassen, dass wir anders leben, als wie es in der Welt üblich ist. Ungefähr 15% von allem, was Jesus gesagt hat, ist ums Geld gegangen. Also wenn du jetzt alle Gleichnisse, alle Lehren, alle Reden zusammennimmst, sind ungefähr 15%. Paulus hat ganze 2 Kapitel über das Thema geschrieben, wo wir denken, das würden wir uns halt nie trauen, oder? Dass wir da so lange über das Geld, weil sofort der Verdacht nahe ist, ja, die wollen mein Geld. Und Ich weiß es einfach, früher viel gesammelt für die Bulgarien-Mission und für Rumänien und so weiter. Und ich traue mir wirklich sagen, dass ich keinen Groschen oder keinen Cent veruntreut habe. Aber das hängt mir heute noch nach, also bei Ungläubigen, die also außenstehend sind und die haben das irgendwie mitbekommen, das hängt mir heute noch nach, dass sie sagen, boah, bei dir ist ja das Geld aus dem Postkastel gefallen. Weil da hat mir einer mal 5000 Schilling waren's ins Postkastel reingehauen für Bulgarien. Ich mache das Postkastel auf, zufällig steht ein Arbeiter von mir daneben und da sind 5000 Schilling rausgefallen. Und das ist heute noch, nach so vielen Jahren, wird das, diese Geschichte, dass bei mir das Geld beim Postkastel rausfliegt, noch erzählt. Das müsst ihr euch vorstellen. Also, furchtbar. Das hat mich natürlich tief verletzt, oder heute ist es mir wurscht, aber wie oft ich mich geärgert habe, wenn es mit der Geschichte gekommen sind, weil ich gesagt habe, das war ja nicht für mich, das war ja für das und das war für das und das war für das. Ja. Und das ist der Grund, warum wir da oft am Bogen herum machen. Aber die Bibel sagt es nicht. Wir sehen bei Johannes dem Täufer, wo sich Menschen bekehren und die Volksmenge fragten und er sagt zur Volksmenge, wer zwei Unterkleider hat, teile dem mit, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Also sie haben sich Gott zugewendet und das Erste, was er zu einer gesagt hat, hey, wenn du Überfluss hast, dann gib den ab. Dasselbe beim Zöllner. Lehrer, was sollen wir tun? Aber er sprach, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Wieder was ins Materielle hinein. Die Kriegsleute fragen, was sollen denn wir tun? Und er sagt, tut niemand Gewalt und erpresst niemand und begnügt euch mit eurem Sold. Also die haben auch, die Kriegsleute, die Gewalt benutzt, die haben die Gewalt gehabt, die Gewalt missbraucht und haben Menschen haben gut weggenommen. Zachäus, den kennen wir, und er sagt als Zeichen für seine Bekehrung, siehe her, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Also wiederum eine Bekehrung, die sich auswirkt in dem, was er mit seinem Geld macht bzw. wieder gut machen will. Wir sehen die ersten Christen, wie sie alles Geld zusammenhauen und eine Art Lebensgemeinschaft bilden. Und da ist dann nicht unterschieden worden, also der, was wenig gehabt hat, hat wenig gegeben, der eben viel gehabt hat, hat viel gegeben. Und sie haben dann in einer Gemeinschaft gelebt und alles eigentlich losgelassen. Ist nicht unbedingt für uns das Vorbild. Glaube ich nicht, dass das so gemeint ist von Gott, dass wir alles verkaufen müssen oder alles. Das ist eher wirklich dann sektiererisch, wenn Menschen zum Glauben kommen, und der erste Gedanke ist, dass man an die Kohle rankommt, das ist vom Teufel. Das muss man einfach so sagen. Das geziemt sich nicht, sondern wir sehen in der Bibel, ist das Privateigentum hochgeachtet. Und jeder kann damit tun, was er will. Wir sehen zwar, das hören wir ja heute, wie Gott uns Anweisungen gibt, wie er will, dass wir damit umgehen, aber es ist ganz wichtig, dass da von der Gemeinde kein Druck ausgeübt wird, dass es freiwillig gegeben wird oder auch gar nicht gegeben wird, dass es anonym gegeben wird. Also ich habe gerade, also das ist schon Zeit aus, aber da kommt eben wer von der Kirche und da hat er so eine Listen und da siehst du genau, der Nachbar hat so viel gegeben. So, und jetzt sagt er, schau, was schreiben wir denn bei dir jetzt rein? Ist nicht unbedingt freiwillig, oder? Also ich glaube, das ist dann ein Druck, der einfach nicht passt. Das ist genauso wie Gott es auch nicht will, dass sie Menschen aus Zwang bekehren oder Menschen aus Zwang ihm nachfolgen. Das sehen wir einfach, es muss alles auf der Freiwilligkeit beruhen. Aber wir sehen auch, wie die Christen, die haben ganz viel so Zaubereibücher gehabt und die haben 50.000 Tageslöhne, hat das ausgemacht. Die haben einfach die Bücher zusammengelegt und haben es verbrennt. In der Apostelgeschichte sehen wir das 19, wo einfach das wichtiger war, dem Herrn nachzufolgen, als diese Zauberbücher, die 50.000 Tageslöhne wert waren, das haben sie einfach beseitigt. Das sind genau 961 Jahreslöhne. Kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Also, wo sie, also schon eine gewisse Radikalität, wo sie gesagt haben, von dem Dreck wollen wir uns einfach trennen. Und das war aber damals, waren ja Bücher unwahrscheinlich viel wert. Da hat es ja keine Druckerei gegeben und gar nichts. Alles ist auf Pergament geschrieben worden, abgeschrieben worden. Kann man gar nicht vergleichen. Also man sieht, Menschen haben sich bekehrt und dann ist auch letztendlich das Ganze, die Nachfolge, hat einmal die Familie umfasst, wie es jetzt oft so ist, dass die Ehen besser werden, dass man ehrlicher geworden ist, dass man in der Arbeit letztendlich dann anders gedient hat, aber auch letztendlich, wie man mit dem umgeht, was man von Gott bekommen hat, es bleibt dabei nicht stehen. Jemand hat gesagt, ja, es haben sich viele Leute bekehrt, aber der Geldbeutel hat sich noch nicht bekehrt. Also damit war der Gedanke, dass es noch nicht dahin gegangen ist. Und es ist auch ein Wachstum. Das ist ganz wichtig, ein Wachstum, wo uns Gott persönlich zeigt, wie er will, dass wir mit dem umgehen. Aber wir sehen, der Reichtum ist vergänglich. Da ist ja der Reiche und der weiß nicht mehr, wohin mit seinem Reichtum. Der baut die Scheunen und super, jetzt passt alles. Und Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Das ist eigentlich erschütternd, oder? Wir können überhaupt nichts mitnehmen. Der Tod kann jederzeit kommen. Und dann erst merkt man, wie sehr man letztendlich den Reichtum als Götze gehabt hat. Andere werden das Ganze übernehmen. Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen, hast in Sprüche wieder, Sprüche 23, 4 bis 5, da verzichte auf deine Klugheit. Wenn du deine Augen darauf richtest, also zu Reichtum, ist er nicht mehr da. Denn plötzlich macht er sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel. Und wenn wir jetzt nur mal denken in der Finanzkrise, wie viele Christen da auch Geld verloren haben. Das ist unvorstellbar. Also ich kenne reiche Leute, die haben Hunderttausende über Nacht verloren. Also jetzt keine Christen, aber ich bin mir sicher, dass Christen genauso verloren haben. Und das ist genau, was die Bibel sagt. Man setzt das Geld nicht ein für was Gutes und auf einmal kriegt es Flügel, wie es da steht, und es ist weg. Und man hat nichts damit getan, nichts Gutes damit getan. Das ist schon erschütternd, gell? Das heißt, ich wende mich nicht gegen Sparen oder solche Sachen, da kommen wir dann noch drauf hin. Aber man soll das immer im Hinterkopf haben, wenn wir auf das Geld setzen, so schnell geht's und es ist entwertet. Oder jetzt, im Grunde, die, was viel sparen, jetzt mit den Sparbüchern, ist eine reine Geldentwertung. Warum? Weil die Inflation liegt um die 2% oder mehr. Also manchmal drunter, manchmal drüber. Du kriegst 0,00001% Zinsen. Also wir treiben. Es wird sowieso weniger. Weil, außer du machst irgendwelche Aktiengeschichten, dann weiß man wieder nicht, ob es nicht da wieder daneben geht, weil die fallen und steigen und ich blicke da nicht durch. Ich habe sowieso nichts. Also in dem Sinn brauche ich mir da keine Gedanken machen. Aber ich sage nur, manchmal bin ich richtig froh. Und über das, oder wenn ich sehe, wie jetzt, jetzt geht es schon ums Vererben und so, und wie dann die streiten, und was du denkst, boah, jetzt hat der Lebtag lang gearbeitet, und die ganze Mühsal, was der da eingesteckt hat, und was ist jetzt? Jetzt streiten die Kinder ums Erbe und können nicht einmal mehr an den Tisch sitzen, weil sie sich so gegenseitig ankotzen und sich gegenseitig benachteiligt empfinden. Das ist furchtbar. Ein Freund von mir hat geerbt, und sein Bruder war böse auf ihn, nicht? Er hat ein Haus gehabt und der andere die Wohnung. Dann hat er gesagt zu ihm, hey, nimm du die Wohnung, ich nehm's Haus. Oder wie du willst, nimm was du willst und ich nehm das, was überbleibt. Nein. Nix aus. Er wollte einfach nichts mehr wissen vor lauter Neid, weil der andere auch ungefähr die Hälfte gekriegt hat. Also da hat er tun können, was er wollen hat. Die Gefühle waren zerstört. Die Beziehung war zerstört, nur wegen dem Geld. Wo man einfach sieht, ja, das Geld wäre ja eigentlich für uns da und nicht mir fürs Geld, oder? Dass es uns was bringt, dass wir was draus machen. Und letztendlich ist so, dass viele dann über das Erbe Familien zerstört werden. Eines ist ganz sicher, dass alles, was auf dieser Welt einmal wir aufhäufen, irgendwann wertlos wird. Spätestens dann, wenn der Herr wiederkommt. Und spätestens dann müssen wir uns auch die Frage stellen, was haben wir wirklich getan mit unserem Geld? Was ist wirklich, was haben wir bewegt damit? Der Rockefeller, den kennen wir, der berühmte Reiche, da ist wer gefragt worden, also der, wie viel hat er zurückgelassen? Und die Antwort war, alles. Alles. Wenn ihr jetzt wisst, wo ich auf will, aussehen will, jetzt nichts mitnehmen können. Nackert kommen wir einer, nackert gehen wir wieder aussehen. Aus. Es ist so. Das ist die beinharte Wahrheit. Und dazwischen haben wir Illusionen, was wir nicht alles mehr für Ziele haben und was wir nicht alles erleben wollen und so weiter. Und was wir nicht uns alles leisten wollen. Aber eines muss uns klar sein. Gott hat viel mehr für uns bereit, als dass wir für uns selbst aufhäufen. Wir haben sozusagen einen Insider in der Finanzwelt und das ist der Herr Jesus. Er ist der oberste Marktanalyst und er sagt uns klipp und klar, dass irgendwann das Ganze, was wir heute weltlich anlegen, an Wert verlieren wird. Entweder müssen wir es zurücklassen und anderen überlassen, oder aber es ist so, dass es einfach an Wert verliert, wie zum Beispiel in der Finanzkrise. Es gibt da keine absolute Sicherheit. Es baut sich, sagen manche, die nächste Finanzkrise schon wieder auf, oft durch die Gier der Menschen, und dann bricht das Ganze wieder zusammen und dann ist wieder alles weg. Das ist eigentlich in der Geschichte, wenn man drüber schaut, immer so gewesen. Jede Gesellschaft ist irgendwann in einen Engpass hineingekommen. Wir haben es ansatzweise erlebt in der Finanzkrise, aber da ist unglaublich viel Geld verloren gegangen, mit dem man hätte man vorher, bevor es verloren geht, ganz viel Gutes hätte machen können. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und Jesus sagt, dass wir das Geld sozusagen anlegen sollen in der Ewigkeit. Für Menschen, die es brauchen, für Menschen, die dadurch zum Glauben kommen, für Missionare, für arme Menschen. Wir haben ja so viele Arme direkt vor der Haustüre. Direkt vor der Haustüre. Also was wir arme Leute kennen, allein Österreich, das ist unglaublich. Man wird es echt nicht glauben. Jetzt fangen wir mal bei den Asylanten an. Okay, Reizthema, aber es ist trotzdem so, dass viele haben fliehen müssen, weil sie daheim umgebracht werden oder verfolgt werden. Ja, die stehen da mit gar nichts. Die waren dort, oft in ihrer Gesellschaft, Iran und so weiter, kenne ich einige, das waren Doktoren, das waren hochgestellte, reiche Leute, die haben fliehen müssen wegen Glauben oder sonst irgendwas und sind bei uns gar nichts. Bitterarm. Dann gibt es viele, die einfach benachteiligt sind, die kleine Pensionen bekommen und sich nicht einmal das Wohnen gescheit leisten können und, und. Es gibt so viele arme Menschen bei uns schon. Und jetzt gehen wir doch weiter und sehen wir in der ganzen Welt, wie viele unwahrscheinlich arme Menschen das gibt, die unser Geld benötigen und wir horten es lieber auf und warten es, bis wir es entweder zurücklassen müssen oder bis an Wert verliert. Das ist eigentlich die Logik da vom Herrn. Er sagt, braucht ihr, sammelt keine Schätze. Es wird euch nicht glücklich machen. Gott gehört alles, ich bin nur sein Verwalter. Das ist ein so ein Prinzip, was wir wirklich uns vor Augen halten müssen dürfen. Alles, was uns gehört, gehört eigentlich Gott. Wir sind nur Verwalter von dem, was er uns anvertraut hat. Nicht einmal der Ehepartner gehört uns in gewisser Weise, sondern auch der ist letztendlich in der Hand Gottes. So habe ich selbst erlebt, wie meine erste Frau gehen hat müssen oder gestorben ist, da ist mir das so bewusst worden. Wahnsinn, jetzt stehst du wieder da. Gott hat uns durchgetragen dann, also mich. Aber so schnell geht's, dass man alles, was an Wert für ist, innerhalb von einer Sekunde kann man das verlieren. Wir sind nur Verwalter. Alles, was uns anvertraut ist, gehört nicht uns selbst. Und das Schöne ist jetzt, wenn wir dem Herrn geben, wenn wir Menschen geben, dann macht uns das fröhlich. Und wenn wir Reichtum aufhäufen, dann macht uns das ängstlich und gar nicht glücklich. Das ist nämlich der Unterschied. Gib so ein Kinderl ein Geschenk und das streut über das ganze Gesicht. Vielleicht hat es nur 5 Euro gekostet, vielleicht 100. Aber das, was es zurückgibt mit ihrem Strahlen oder seinem Strahlen, das kann uns glücklicher machen als 10.000 Euro oder der tollste Urlaub irgendwo auf den Malediven. Also Gott will uns zeigen, investiert euer Geld in die Menschen, die es brauchen, und ihr selbst werdet dadurch eine ganz andere Lebensqualität bekommen. Durch unser Geben sind wir an Evangelisation und Mission beteiligt, an Jüngerschaftsschulung, am Geben für die Armen, an die Armenspeisungen. Dadurch erleben wir eine tiefe innere Befriedigung und Erfüllung. Also sehr beduchte Gläubige, das waren schon ältere Leute, und die haben sehr viel gegeben in der ganzen Welt. Und dann hätten sie ein Haus herrichten sollen, damit möchte ich aber nicht sagen, dass wir nicht unsere Häuser herrichten sollen. Aber die sind in der ganzen Welt sind die herumgeflogen und haben geschaut, was passiert mit unserem Geld. Und das hat sie irgendwie glücklich gemacht. Sie waren in Indien und haben da gesehen, wie Kinder gespeist werden, chancenlose Menschen ausgebildet werden und so weiter. Und ihre Kinder sagen dann, ja, ihr müsst jetzt einmal euer Haus, daheim einmal bleiben wir vor einem Monat lang. Und sie haben gesagt, ja, das ist uns aber so fad. Wir fahren lieber umeinander und geben lieber unser Geld, als dass wir da jetzt daheim bleiben und alles wieder am letzten Schliff bringen. Damit meine ich, sie haben das verstanden, dass das, was sie geben, und sie haben ihm viel geben können, in der ganzen Welt zum Nutzen ist. Und das hat einer Freude gemacht. Das heißt aber nicht, dass wir die Pflichten des Alltags deshalb vernachlässigen sollen. Also ich glaube, unsere Häuser sollen ordentlich sein, sollen auch brauchen immer wieder, dass man es renoviert. Jeder weiß das, der eins hat. Ein Saustall ist auch kein Zeugnis. Oder wenn es herunterkommt, das ist auch nichts. Da bin ich überhaupt nicht Fan dafür. Es muss aber nicht perfekt sein. Es muss nicht Bäder, die vielleicht vor 5 Jahren eingebaut sind, muss ich nicht schon wieder ausreißen, nur weil es mir nicht gefällt. Das ist das, was komisch ist. Wo ich mir denke, also eine Schwester im Glauben, ja, wir reißen das Boot aus. Ich schaue mal, es war zuerst gerade dort auf der Toilette. Und ich sage, ja, was muss denn da, es passt eh. Nein, die Farbe und weh. Und jetzt reißen sie das Boot aus, obwohl das toll ausschaut, super funktioniert. Nur weil man es einbildet. Dann kommt die Unzufriedenheit, das Boot. Und dann glaubt man braucht unbedingt ein neues Boot. Und dann sind gleich 10.000 Euro weg. Ja, für was? Wisst ihr, wo ich hinaus will? Also, wo man dann die Ansprüche so hoch werden, dass man letztendlich, aber noch unzufriedener ist. Je mehr man hat, das nächste Mal, das ist Schlafzimmer, was ich vor 5 Jahren neue Möbel. Und so kommt man immer in einen Kreislauf hinein, der völlig unzufrieden macht. Du wirst nicht glücklicher, wenn du dir all diese Wünsche erfüllst. Das ist ein Teufelskreislauf. Wenn man wirklich sieht, das ist traurig, wenn Christen so leben. Das sage ich so, wie es ist. Der Herr hat es uns vorgelebt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er da reich war, um euretwillen arm wurde. Ja, indem wir festhalten, was uns gar nicht gehört, lassen wir uns die Aussicht auf ewigen Besitz im Himmel entgehen. Aber wenn wir Gottes Besitz großzügig auf der Erde verteilen, werden wir Reichtümer im Himmel besitzen. Also der Herr sagt, wenn wir das Geld für ihn einsetzen und für Menschen, die es brauchen, dann ist es sozusagen, wie wenn wir ein Himmlerkonto haben. Du zahlst auf ein himmlisches Konto ein und geht jetzt nicht darum, dass wir da ganz so kleinlich denken, aha, jetzt gebe ich 1.000 Euro, jetzt wächst es wieder im Himmel und so, sondern es geht darum, dass wir es kapieren, dass das Ewigkeitsfrucht bringt. Wenn Menschen auf die Liebe Gottes hingewiesen werden, die einfach von uns Futter bekommen, dann ist das was, was Ewigkeitswert hat. Wenn wir Missionare unterstützen, wenn wir soziale Werke unterstützen, die anderen helfen, dann ist das was, was uns glücklich macht, oder viel mehr glücklich, als wenn wir uns alles erfüllen, was wir glauben, wir brauchen es, und wo uns aber auch in der Ewigkeit das angerechnet wird. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Mein Herz ist stets da, wo ich Gottes Geld anlege. Also nicht meines, sondern Gottes Geld. Geben ist ein Teil des Wesens Gottes. Wenn wir für Gott geben, verändert das unser Herz hin zu der Not dieser Welt und hinauf zum Himmel. Das ist jetzt so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir darüber nur nachdenken, boah, wo kriege ich das Geld her, dass ich das Boot jetzt ausreiße und dann ich seine baue, wo bin ich dann hin fixiert? Da bin ich immer auf das Materielle fixiert. Das ganze Denken, mein Herz, alles, ich brauche das, ich brauche das. Wenn ich aber das Geld verwende für Menschen und für das Werk Gottes, dann auf einmal wird mir erst bewusst, wie viele Menschen Not haben, wie viele arme Menschen das gibt in dieser Welt. Auf einmal wird mir bewusst, auf einmal komme ich weg von mir selber. Das ist nämlich der Segen dabei. Wenn wir von uns wegkommen, von unseren Wünschen, auf die wir so oft krankhaft fixiert sind, dann wären wir viel glücklicher, als wenn wir uns diese Wünsche alle erfüllen. Es lenkt uns weg, es zeigt uns einfach, dass Not ist in dieser Welt, wir denken viel mehr dran, wir geben viel mehr in die Richtung und wir denken einfach viel mehr, dass nicht die Erde unsere letzte Heimat ist, sondern der Himmel. Also geben, und das hat er gemeint, die Freude am Geben entdecken, verändert unser Leben. Durch Geben drücken wir unseren Glauben aus, nämlich den Glauben, dass das, was Gott sagt, wirklich stimmt. Wir werden siehe Finanzkrise, brutal überrascht wieder, wenn wir sehen, hey, es ist ja wirklich wahr. Motte und Rost zerfressen den Reichtum dieser Welt. Aber es ist wichtig, dass wir sehen, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das steht in Futur, also in Zukunft. Da, wo wir hinein investieren, da zieht es unsere Herzen hin. Und das macht uns glücklich, wenn wir hingezogen werden zu dem, dass wir investieren in Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Viel mehr, als wenn wir alles für uns nehmen. Das Herz folgt dem Schatz nach. Drittes Prinzip, der Himmel und nicht die Erde sind mein Zuhause. Und das ist auch, glaube ich, eines der größten Hindernisse. Das versteht man vielleicht am Anfang auch nicht so wirklich. Das größte Hindernis für das Geben liegt in dem Irrglauben, in der Illusion, dass wir hier auf der Erde zu Hause sind. Ja, wer ist jetzt noch da, der vor 100 Jahren gelebt hat? Wen gibt es jetzt noch von denen? 0, Josef. Wer wird für uns in 50 Jahren noch da sein? Die jungen Buben vielleicht, die Kinder hoffentlich. Aber wir ab 50 sind alle weg. Oder ab 40 vielleicht. Ne? Und das sollte uns wirklich zum Nachdenken bringen. Wenn wir Christen sind, wir leben ja nicht ewig da. Die Zeit läuft ab. Und so wie unsere Vorfahren letztendlich dann eingegangen sind, in die Ewigkeit, wo auch immer dann sie hingekommen sind, so wird es auch mit uns sein. Wir sind nur ganz kurze Zeit da. Was sind 100 Jahre? Gar nichts. Wenn man denkt, wie lange es Menschen schon gibt, das ist gar nichts. Und das wird uns bewusst sein. Wir sind da nicht endgültig zu Hause auf dieser Welt. Und das wird uns auch dann verändern. Ich lebe nicht für den Punkt, sondern für die Linie. Dass wir sehen, ich kann hier punktuell für das materielle Leben oder ich kann mein Leben als einen Werdegang in den Himmel sehen, als eine Pilgerreise. Und das macht dann einen ganz großen Unterschied aus. Wenn du eine Wanderung machst, wie viel Gepäck nimmst du mit ungefähr? 100 Kilo? 50 Kilo? 25 Kilo? 10 Kilo? Vielleicht schon. Aber du schaust, genau, das ist so wenig wie möglich, nehme ich mit. Alles andere ist ja Blödsinn, nicht? Wenn ich halt im Wald gehe und dann habe ich vielleicht, was weiß ich, was mit, einen Akt, einen Kundenakt, den ich im Wald nicht einmal anschaue und ich packe da aus und meine Frau sagt, warum hast denn du den Kundenakt mit? Ja, vielleicht könnte ich ihn brauchen. Du musst irgendwo bescheuert sein, oder? Oder du nimmst irgendeinen 10 Kilo Stein mit oder 20 Kilo Wasserkanister. Das ist alles Blödsinn, das tut man nicht. Das ist nur Belastung. Mein Onkel, der ist wirklich reich und ich wollte ihm damals so, gesagt, wir bauen so Blockhäuser, heißt der Interesse eventuell und so. Und dann hat er gesagt, der ganze Besitz, den ich habe, belastet mich nicht. Ich habe die Wohnung da in Gardasee oder was, ich habe die Almhütten, ich habe meine Hauptwohnung, ich habe das, ich habe so viel Geld. und die Kinder warten schon, dass endlich einmal dazukommen irgendwie. Er hat gesagt, ja, ganz alles, was ich mir gebaut habe in meinem ganzen Leben, jetzt bin ich 70 Jahre, 80 Jahre, es ist nur Belastung, ständig fahre ich zwischen meine Sitze umeinander, kaum bin ich weg, komme ich noch einen Monat wieder, aha, Rosenmann, mähen, streichen, renovieren, es macht mich überhaupt nicht glücklich. Und das war was, was mich wirklich erschüttert hat, damals, das habe ich mir gemerkt. Bruder hat gesagt, der ganze Besitz ist mir nur Belastung. Wo man sieht, man kann eh nur mit einem Löffel essen, oder? Da hat noch nie gesehen, der zwei große gleichzeitig einbringt. Das geht nicht. Also, das ist auch in unserem Leben so. Wenn wir glauben, wir werden nicht mehr satt, wir brauchen noch mehr und noch mehr, dann ist das eigentlich, macht uns nur unglücklich. Möchte ich da kurz vorlesen, auch aus dem Prediger, wo er schreibt, Prediger 5, 9 bis 14, wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Wenn das Gut sich mehrt, so mehren sich die davon zehren. Sag ganz realistisch. Je mehr das man hat, desto mehr zuzeln aber. Die Kinder, passt eh, das sind unsere Kinder nicht, aber viele andere ja. Und wo man dann letztendlich, je mehr sie besitzen, desto mehr wollen sich andere Menschen einen gewissen Anteil an ihrem Besitz sichern. Und dann sagt er, welchen Nutzen hat sein Besitzer, als dass es seine Augen ansehen? Das nächste, ja, du kannst schauen, bah, super, wieder mehr am Konto und wieder das und das. Aber was hast du eigentlich davon? Du kannst es nur anschauen, wenn es das nicht wirklich einsetzt. Der Schlaf des Arbeiters ist süß, mag er wenig oder viel essen. Aber der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Das ist interessant, gell, dass der Reichtum führt dazu, dass wir unruhiger werden. Oder gar gieriger werden. Das ist wirklich interessant. Das heißt, ein Sprichwort, wenn du was sehen willst, gehst du zu den Reichen. Wenn du Hunger hast, gehst du zu den Armen. Hat er gesagt, in seiner Kultur ist das so ein Spruch. Und das ist ganz erstaunlich, dass die Reichen oft viel härter sind als wir alle anderen. Die sind schon im Herzen verhärtet, versklavt. Die Angst ist so groß, dass man was verliert, was einem anderen nicht zusteht, das gehört ja mir. Und dass man es eben, dass ja nicht weniger wird. Also man sieht, wir sind gar nicht für das baut, für das Sammeln. Das macht uns gar nicht glücklich. Das Geben ist das einzige Gegengift für den Materialismus. Und eins muss ich schon sagen, das Geben in Amerika, und das wird bei uns auch so sein, die Christen ungefähr 2-3%. Das habe ich mir jetzt einfach sagen lassen. 2-3%, was so in die Gemeindekasse hinein wandern. Und dabei aber haben ja wir heute, also ist ja auf unsere Gesellschaft jetzt auf den Westen bezogen, haben ja wir heute einen Reichtum im Vergleich, der ist ja unglaublich. Also es gibt viel arme Leute, es gibt auch viele, die nicht weiß Gott was geben können. Es gibt viele, die knapp sind mit ihren Gehältern, das ist kein Thema. Die sind eh nicht so gemeint. Obwohl aber trotzdem es so ist, dass letztendlich auch da das gilt. Aber prinzipiell 2-3% von dem Privateinnahmen ist nicht viel, oder? Was würde ich jetzt hier sagen? Es liegt ja unter 10%, was im Alten Testament gegeben wird. So, jetzt könnte man ja predigen, wie es auch viele Freikirchen machen und andere sagen, ihr müsst den Zehnten geben. Ist das richtig oder falsch? Was würde ich jetzt sagen? Wenn ich jetzt predigen würde, man muss den Zehnten geben, ist das richtig oder falsch?
Das ist falsch.
Ist falsch, genau. Es gibt keine Regel für uns als Christen. Das war im Alten Testament so. Und das ist auch ganz wichtig, lieber das Geld behalten, als unfreiwillig oder durch irgendeinen Gruppendruck zu geben. Das ist nicht das, was Gott will. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, oder? Jemand, der wirklich sagt, jawohl, ich freue mich, dass ich das geben kann. Ne? Manchmal braucht es vielleicht Überwindung, manchmal muss man was zurücklassen für einen selber, aber das wäre falsch und das muss man auch ganz deutlich sagen, wenn das wer lehrt, ihr müsst den Zehnten reinhauen in die Kasse, ist das falsch. Aber traurig ist, dass wir dann ein Fünftel nur geben von dem, was im Alten Testament gegeben worden ist, so durchschnittlich jetzt. Das ist auch falsch, oder? Aber da muss jeder seinen Weg finden. Ich denke jetzt ganz konkret, dass man sich als Ehepaar zusammensetzt und sagt, schau, das sind unsere Einnahmen, was brauchen wir für uns? Und dann macht man einfach einmal so eine Fixkostenaufstellung, wo man wirklich sagt, das ist der Betrag, den brauchen wir. Und da bleibt bei den einen, die kommen vielleicht total an die Grenze, weil sie sagen, boah, die Wohnung schon 600, das Auto und das, und wir haben vielleicht nur 1500 zur Verfügung, da wird dann nicht so viel rauskommen. Was man geben kann, ist ja logisch, nicht? Und es muss ja nicht so viel rauskommen. Die anderen haben vielleicht 3000 miteinander und gehen miteinander, jetzt sind zwei Gehälter sind, und gehen ihre Fixkosten durch und sagen, eigentlich haben wir so und so viel. Und das möchte ich einmal anregen, dass man einfach als Ehepaar oder auch als Einzelner, wenn man einzeln lebt, sich einmal Gedanken macht, was brauche ich mir eigentlich als Familie, was brauche ich für meinen Haushalt? Und dann vor dem Herrn wirklich überlegt, was man geben kann. Also, dass man sich drüber nachdenkt. Weil oft schiebt man das einfach so weg und dann hat man irgendwas rein am Sonntag, sage ich es einmal so überzogen. Aber letztendlich ist das oft in keiner Relation zu dem, was uns möglich wäre. Und da möchte ich gleich auch sagen, was ganz wichtig ist in unserer Gesellschaft, das ist jetzt schon ganz konkret, aber was ich aus meiner Erfahrung weiß, ist wichtig, dass man auch einen gewissen Rückhalt hat. Das heißt, jetzt kann schnell was kaputt werden oder es kann schnell was gebraucht werden. Es geht einfach nicht darum, dass man sagt, boah, jetzt gebe ich alles und mehr als über alles. Ich muss ja meine Pflichten auch erfüllen, oder? Im Alltag. Das gehört dazu. Das heißt, wir brauchen einfach Weisheit zu dem und ihr müsst das selber entscheiden. Aber ich denke, es sollte euch klar sein, es wird einfach so viel Geld gebraucht. Ich kenne so viele Leute, die vollzeitlich sind, Missionare, wunderbare diakonische Werke, Missionen, die Kinder von den Straßen auflesen oder Prostituierte betreuen oder sonst was. Und wisst ihr, was das Problem ist von den meisten? Das Geld. Immer ein Kampf, dass überhaupt das Ganze weitergeht. Und das bei unserem Reichtum, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Da ist eine Gemeinde und die haben dann eine Teilung gehabt und so. Und dann ist die Angst aufgekommen, ja, können wir die Miete überhaupt noch zahlen? So, gell? Es sind immer noch zig Leute drinnen gesessen in der Gemeinde. Und ich habe das dann gehört, die Gedanken, können wir die Miete noch bezahlen? Es waren, glaube ich, 1000 Euro oder so. Und dann muss man sich mal vorstellen, die meisten, die da drin sitzen, haben Häuser, haben Zweitautos, haben im Vergleich zu den anderen Gesellschaften in der ganzen Welt ganz viel mehr Geld. Also, und dann ist das Thema, ob man die Miete bezahlen kann bei 70 Leuten, die in der Gemeinde sitzen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, oder? Finde ich. Also wenn man die Miete nicht einmal bezahlen kann von der Gemeinde, wie soll man dann was für Mission geben? Wie soll man was für Arme geben? Das Problem liegt nicht bei den 1000 Euro Miete, ist jetzt einmal viel aufs Erste, nicht? Aber wenn da 60 gibt's Leute drinnen sitzen, wo die meisten wohl situiert sind, dann kann das ja kein Thema sein. Man, ich rede halt ganz offen. Das kann kein Thema sein. Weil wenn ich das ganze Geld schon nur in die Mitte einfließt, was kann ich dann anders tun? Was tun wir dann für Missionare? Was tun wir für die Armen in der Gemeinde, die unsere Unterstützung brauchen? Also ihr seht, wo ich hinaus will. Es geht mir überhaupt nicht darum, da unrechtmäßig Geld euch herauszulocken. Das ist eure persönliche Entscheidung. Aber wir sehen, in der Bibel ist es so, dass alles, was über das hinausgeht, was ich selber brauche, dass wir daran denken dürfen müssen, dass wir das anderen geben. Wir kommen jetzt gleich zum Schluss. Gott lässt es mir finanziell gut gehen, nicht um meinen Lebensstandard zu erhöhen, sondern um meinen Gebenstandard zu erhöhen. Das heißt, wenn der Herr uns segnet, wenn wir sichere Existenzen haben dürfen, dann heißt es nicht unbedingt, dass wir nachziehen müssen. So, jetzt habe ich bis jetzt einen Skoda Fabia, jetzt brauche ich dann einen Skoda, wie heißt der klasse Jeep da, der mir selber so gefällt, der Kodiak. Tolles Auto, nicht? Aber jetzt habe ich vielleicht die finanziellen Mittel dazu, ja? Die Frage ist, gehe ich jetzt von, habe ich ja gesagt, Octavia zum Kodiak, nur weil ich das Geld habe? Muss es sein? Und das ist eben, glaube ich, der Punkt, wir denken, je mehr Geld das reinkommt, desto mehr lassen wir jetzt den Lebensstandard steigen. Aber Gott gibt uns nicht mehr Geld, damit wir unseren Lebensstandard erhöhen, der ja eh schon so hoch ist im Vergleich zu anderen Gesellschaften, sondern er will, dass wir den Gebenstandard erhöhen. Und das ist dann wieder eure Verantwortung, wie ihr damit umgeht. Wir müssen die Linie finden zwischen sinnvollen Ausgaben und unnötigen Luxus. Und da gibt es keine Regel, die ich irgendwer vorschreiben kann. Das ist sektiererisch. Wenn man sagt so und so und dann vielleicht noch Einblick will und so weiter in das Geldtaschel von den anderen, das ist Privatbereich und der muss unbedingt geschützt bleiben. Aber ich gebe dir das einfach mit. Ja, die Frage ist, sind wir Christen, die sozusagen Kopfwissen weitergeben, oder sind wir Christen, die eine persönliche Beziehung haben zu Jesus Christus, der auch dann unseren Lebensstil bestimmt? Das ist immer die Frage. Geben wir Kopfwissen weiter? Ein Christ tut das und dann wissen wir alles ganz genau, wo was steht. Oder geben wir einen Lebensstil weiter, der auf einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus aufbaut? Und so wollen wir schließen, dass wir einfach diese Prinzipien uns nur mal anschauen. Gott gehört alles, ich bin nur sein Verwalter. Mein Herz ist stets da, wo ich Gottes Geld anlege. Der Himmel und nicht die Erde sind mein Zuhause. Ich lebe nicht für den Punkt, sondern für die Linie, so als Pilgerreise, als längere. Das Geben ist das einzige Gegengift für den Materialismus. Und Gott lässt es mir finanziell gut gehen, nicht um meinen Lebensstandard zu erhöhen, sondern um meinen Gebensstandard zu erhöhen. Und ich darf mich irrsinnig freuen, und damit wäre ich schon zufrieden, wenn man sich einfach Gedanken macht, Herr, was willst du, dass ich mit deinem Geld tue? Wie sollen wir es einsetzen? Dass wir vielleicht einmal unsere Kosten überschlagen, dass wir Dinge überschlagen, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Und dieses Geld können wir dann geben. Ihr habt ja beim BEG ein tolles Diakoniewerk, Hilfe, die ankommt, heißt es. Ihr habt beim BEG ganz tolle Missionare draußen, über 20. Also in eurem Bund sind wunderbare Gelegenheiten, das Geld, sag ich mal, richtig anzubringen. Positiv. Da sind ganz tolle Werke da, die man unterstützen kann und die wirklich dann denen Menschen zugutekommen, die das brauchen. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wollen wir nur beten. Herr Jesus, ich danke dir, wenn wir jetzt an Weihnachten denken, du bist für uns arm geworden, damit wir reich würden, Herr. Und du siehst die unendliche Not in dieser Welt. So viele Menschen vor der Haustür, über der Grenze bis ans Ende der Welt, haben nicht einmal genug zum Essen. So viele Kinder müssen verhungern, nur weil es alles nicht richtig aufgeteilt ist. So viele Missionare und christliche Schulen und Diakoniewerke sind an der Grenze, an dem Limit. Und wir bitten dich einfach, dass du unsere Herzen erleuchtest, Herr, dass wir wirklich sehen, dass die Mittel, die du uns geschenkt hast, dass die auch dafür da sind, dass wir anderen helfen können, Herr. Wir danken dir, dass wir all das haben, diesen Überfluss, Herr, und hilf uns auch, diesen Überfluss für dich einzusetzen. Führ uns du weg von dem ganzen Sorgen, von dem Haben-Wollen, das uns nicht glücklich macht, das uns nur noch mehr versklavt und immer wieder neu, wo immer dann was anders und was Besseres und das und letztendlich sind wir unglücklich dabei. Herr, mach uns du glücklich. Lass uns du loslassen, Herr, dass wir uns bewusst wird, was das für ein Geschenk ist und dass wir andere daran teilhaben lassen. Wir wollen dich loben und preisen, Herr Jesus, dass du unser Vorbild dabei bist. Amen.